Wir stehen in Hesekiel 23. Ich hoffe, wir können heute Hesekiel 23 und 24 durchnehmen. Und damit schließen wir den ersten Teil des Buches Hesekiel ab. Der erste Teil zeigt den Untergang Jerusalems und den Weggang der Herrlichkeit Gottes von Jerusalem. Also ein trauriger Abschnitt nimmt hier ein Ende. Dann kommt der zweite Teil, das ist eine Art Einschub, bis Kapitel 32. Da wird das Gericht über 7 heidnische Völker und Städte vorgestellt. Aber hochinteressant, wie wir sehen werden, mit ganz aktuellen Bezügen zu uns und auch eindrücklichen Prophezeiungen, die sich erfüllt haben, nachweislich erfüllt haben in der Weltgeschichte. Und dann kommt der Schlussteil, eben Kapitel 33 bis 48. Da finden wir Gottes tröstende Antwort auf den ersten Teil. Die Herrlichkeit des Herrn kehrt zurück. Gott richtet sein Volk wieder neu auf und verspricht ihm eine herrliche Zukunft. Also, so können wir diese Kapitel 23 und 24 besser einordnen. Sie krönen, schließen also ab den traurigen Teil von Hesekiel, das Gericht Gottes über sein Volk. Lesen wir mal Kapitel 23 durch. Bruno, kannst du mal den ersten Teil bis 35 mal lesen? Ein schockierendes Kapitel, oder? Ja. Wo man überrascht ist, dass es in der Bibel steht. Es ist aber von Gott darum in die Bibel gesetzt, damit es uns schockiert. Um einfach deutlich zu machen, wenn es hier geht um Unzucht, Hurerei, dann im geistlichen Sinn ist das Abfall von Gott. Und es ist so schlimm in Gottes Augen, dass er eben deshalb in so offener Sprache diese Sünde Israels geißelt. Wir können dazu, um den neutestamentlichen Bezug gleich herzustellen, Jakobus 4 aufschlagen. Jakobus 4, Vers 4. Wer liest?
Ihr Ehebrecher, denn wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes.
Jawohl. Also hier geht es um die Freundschaft der Welt. Und es ist wichtig, daran zu denken, Welt meint ja in der Bibel nicht immer dasselbe. Wenn Gott die Welt geschaffen hat, das Universum, dann hat er etwas Gutes geschaffen. Es war ja alles sehr gut. Aber das Wort Welt bezeichnet an manchen Stellen in der Bibel etwas anderes, und zwar eigentlich dieses System unter den Menschen, wo Satan sie beherrscht, wo Satan gewissermaßen der Fürst dieser Welt ist. Oder 2. Korinther 4, 4 sagt sogar der Gott dieser Welt. Und das wird auch Welt genannt. Es ist ein bisschen ein schwieriger Ausdruck, denn wenn man so spricht über Weltlichkeit unter Christen, dann schränkt man das so ein auf eine Liste mit 10 Punkten und hat damit das Wesen der Welt überhaupt nicht erfasst. Ja, Reinhold?
Nach 1. Johannes die Lust der Augen, die Lust des Fleisches und der Hochmut des Lebens.
Ja, wir können die Stelle gleich dazu noch aufschlagen. Lassen wir Jakobus offen und Reinhold schlägt uns vor, 1. Johannes 2, Vers 15 bis 17. Liest du das gleich vor.
Ich habe eine ganz andere Übersetzung heute.
Ach so, ja gut, dann. Aber das schockiert uns nicht, wenn du eine andere Übersetzung hast.
Natürlich, ich komme immer noch nicht klar damit.
Gut, also jemand anders, bitte.
Wenn jemand die Welt liebt, so ist die Liebe des Vaters...
Noch vorher, 15.
Liebet nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches und die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit.
Ja, in Johannes 3, Vers 16 hat derselbe Johannes geschrieben, also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab. Und hier steht, liebe nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Das gleiche Wort in zwei ganz verschiedenen Bedeutungen. In Johannes 3, Vers 16 bedeutet Kosmos, Welt, die ganze Menschheit. Gott hat die Menschheit geliebt. Wenn Johannes hier sagt, liebe nicht die Welt, dann meint er nicht, liebt nicht die Menschheit, sondern er meint, liebt nicht dieses System, wo Satan der Fürst ist, unter den Menschen. Und wie bereits angetönt, da haben wir ein Drei-Punkte-Programm. Die Lust des Fleisches, die Lust der Augen, der Hochmut des Lebens. Im Grundsatz findet man das bereits in der Versuchungsgeschichte im Paradies. Als Eva die verbotene Frucht ansieht, da sah sie, dass sie gut zur Speise wäre, die Lust des Fleisches. Und sie war lieblich anzusehen, die Lust der Augen. Und sie war beeindruckt, dass diese Frucht ihr Einsicht, höhere Einsicht geben könnte, der Hochmut des Lebens. Das ist gewissermaßen das Grundkonzept der Regierung Satans, dieses Drei-Punkte-Programm. Es war von Anfang an erfolgreich, bis heute. Und wo der Herr Jesus ans Kreuz genagelt worden ist, da hat eigentlich dieses System, diese Welt unter der Leitung von Satan den Messias gekreuzigt. Die Überschrift war in drei Sprachen: Hebräisch, Griechisch und Lateinisch. Und die drücken sehr schön aus die verschiedenen Facetten der Welt. Das Hebräisch war die religiöse Sprache. Aber ich meine, es ging damals um eine pervertierte Religion, eine verdrehte Religion, die bereit war, den Erlöser zu töten. Also ein religiöses System. Dann haben wir Lateinisch, das war die Sprache der Besatzer. Das war die politische Sprache. Also Satan ist auch führend in einer widergöttlichen Politik. Und da drückt sich die Welt auch aus. Und weiter, Griechisch war die Sprache der Kultur. Damals war ja Philosophie und Naturwissenschaft, das war eines. Das ist charakterisiert durch das Griechisch. Das war die Sprache der Philosophie und Wissenschaft. Alle diese Bereiche sind mitbeteiligt im Kampf gegen Gott. Das heißt nun natürlich nicht, dass das Glaube nicht etwas Gutes wäre, wenn es um die perverse Religion geht, Hebräisch. Es geht auch nicht darum, dass das Staatsführung an sich etwas Schlechtes wäre. Aber es geht um die Perversion, Politik unter der Leitung Satans. Und dadurch ist unsere Welt weitgehend gekennzeichnet. Denn wo sind die Politiker, die wirklich göttliche Wahrheit und Gerechtigkeit bringen? Dann auch was Philosophie und Naturwissenschaft anbetrifft, so ist nicht wissenschaftliche Arbeit an sich negativ. Aber schauen wir, wie wissenschaftliche Arbeit im Kampf gegen Gott benutzt wird. Und hinter all diesen Facetten steckt Satan als Fürst dieser Welt. Und nun, wenn wir lesen in Jakobus 4, ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun irgendein Freund der Welt sein will, stellt sich als Feind Gottes dar. Also wenn wir in allen möglichen Bereichen, was die Bibel eben als Welt bezeichnet, wenn wir da liebäugeln, flirten, kokettieren, dann ist das Feindschaft gegen Gott. Also es geht darum, dass wir uns ganz klare Feindbilder schaffen. Das ist übrigens ganz wichtig, dass wir Feindbilder haben. Auch eine Gemeinde muss Feindbilder haben. Sehr motivierend. Aber nicht falsche Feindbilder. Ja, es gibt so viele Feindbilder, die sind ganz falsch. Die sollte man nicht haben. Nicht andere Christen sind unsere Feinde. Es geht um die Welt, das, wo Satan regiert, das sind unsere Feinde. Da müssen wir ein Feindbild entwickeln. Und wenn wir im Gegensatz dazu eben damit eigentlich uns davon eher anziehen lassen und versuchen, das irgendwie so zu kombinieren, ja, dann bezeichnet Gott das als Ehebruch. Israel hat das vorgelebt und es war für Gott so schlimm. Und darum dieses schockierende Kapitel, Hesekiel 23. Wo Gott wirklich die ganze Scheußlichkeit des Abfalls von ihm hier aufzeigt. Ganz zentral ist zu sehen, Hesekiel 23, 35. Darum, so spricht der Herr, der Ewige, weil du meiner vergessen und mich hinter deinen Rücken geworfen hast, so trage du auch deine Schandtaten und deine Hurereien. Das können wir so direkt übertragen auf das einst christliche Abendland. Denn da haben wir genau das neu erlebt und insbesondere im 20. Jahrhundert, dass die großen Massen ganz, ganz bewusst, ganz deutlich den einen Gott der Bibel verworfen haben. Und damit auch die moralischen Maßstäbe und so weiter hinter den Rücken geworfen. Und es ist interessant, mit diesem Abfall im christlichen Abendland ist auch die sexuelle Perversion eben an die Tagesordnung gekommen. Die Dinge sind ganz eng verbunden. Die gehören zusammen. Da steckt ein ganz direkter Zusammenhang drin. Und auch damals, Götzendienst war oft, war ganz normalerweise mit sexueller Perversion verbunden. Also das ist miteinander dermaßen verwandt, dass es eben zusammengehört. Gut, also das hilft uns irgendwie auch den Bezug zu heute zu sehen. Übrigens, was diesen Abfall anbetrifft, Paulus hatte ihn vorausgesagt in 2. Thessalonicher 2. Können wir das auch noch kurz aufschlagen? Die Thessalonicher damals hatten Besuch von Irrlehrern, die sagten, ihr seid jetzt schon in der Gerichtszeit, quasi in der Zeit der Wiederkunft Jesu Christi. Und dann sagt Paulus, nein, 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 das ist überhaupt nicht wahr. Und erklärt Folgendes. 2. Thessalonicher 2, Vers 3. Liest das uns jemand vor?
Lasset euch von niemand verführen, in keinerlei Weise, denn es kommt nicht, es sei denn, dass zuvor der Abfall komme und offenbart werde der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens.
Ja, danke. Das reicht schon. Also, Paulus sagt, nein, ihr seid noch nicht in der Zeit der Wiederkunft Christi. Der Tag des Herrn, das ist der Tag der, das ist die Zeit der Wiederkunft Christi. Sondern zuerst muss der große Abfall kommen. Der Abfall. Und dann muss der Antichrist offenbar werden und erst dann kommt Jesus Christus als König. Aber da kündigt er an, es sei denn, dass zuerst der Abfall komme, die Apostasie. Das ist also die breite Loslösung von Gott. Das kann man natürlich nicht in Bezug auf die Heidenwelt sagen, denn die Heidenwelt war ja damals schon von dem einen Gott abgelöst. Also das zeigt den Abfall der Christenheit. Und das haben wir in einer phänomenalen, in einer sensationellen Art im 20. Jahrhundert erlebt. So etwas hat es in der ganzen Geschichte der Christenheit noch nie gegeben.
Aber damit willst du nicht sagen, dass ein Gläubiger, der wiedergeboren ist, verloren geht.
Nein, ich spreche ja über den Abfall der Christenheit.
Ja, die nennen sich ja die Christen.
Ja, also viele Christen gehen verloren, aber nicht die Wiedergeborenen.
Genau. Ja.
Genau. Gut, jetzt gehen wir zurück zu Hesekiel 23. Wir haben hier zwei Töchter, die vorgestellt werden. Ohola und Oholiba. In Hesekiel 16 hatten wir doch etwas Ähnliches. Gott sprach über Jerusalem als eine Frau, die er geheiratet hat. Die Stadt Jerusalem, die Hauptstadt Israels. Und jetzt hier wird gesprochen über zwei Frauen. Die eine dieser Frauen stellt die 10 Stämme dar, das 10-Stämme-Reich im Norden. Und die andere, Oholiba, stellt dar das südliche Königreich Juda. Das waren die 2 Stämme Juda und Benjamin. Das 12-stämmige Volk wurde ja von Gott aus Ägypten herausgeführt. Aber schon in der Frühzeit, schon in der Richterzeit, stellt man fest, gab es da Risse zwischen Nord und Süd. Und dieser Riss wurde dann endgültig und total nach dem Tode Salomos. Unter seinem Sohn Rehabeam wurde das 12-stämmige Volk gespalten in 2 Nationen. Also etwas, was wir in Europa jetzt in den vergangenen Jahren sehr oft erlebt haben, wie eine Nation sich spaltet, oder? In 2, wie Tschechoslowakei oder noch mehr Stücke. Diese Spaltung hat Israel erlebt. In ein Nordreich der 10 Stämme, und da war vor allem der Stamm Ephraim, der war irgendwie, der offenbarte eine gewisse Eifersucht gegenüber dem Stamm Juda, der von Gott her ja das Königtum bekommen hatte. Und so hatte dann unter den 10 Stämmen besonders Ephraim die Führung. Darum wird in anderen Propheten, zum Beispiel Hosea, wird oft einfach über Ephraim gesprochen. Und damit ist dann gemeint das 10-Stämme-Reich. So wie die Bibel oft spricht über Juda, und damit ist gemeint das südliche Reich, das umfasst die Stämme Juda und Benjamin. Diese Namen sind symbolisch oder haben eine tiefere Bedeutung. Ohola heißt nämlich...
Samaria.
Ja, aber was heißt der Name Ohola? Das bedeutet Samaria, genau.
Vielleicht Zelt.
Ja, Ohel heißt Zelt und Ohola heißt ihr Zelt.
Ja.
Und Oholiva...
Mein Zelt in ihr.
Ja, genau. Oholi, das ist mein Zelt, war in ihr. Was ist damit gemeint, mit diesem Zelt?
Das ist der Ort der Hurerei.
Ja, was bedeutet denn das, mein Zelt in ihr und dann ihr Zelt? Mit Ohel meint ja über 140 Mal in den Büchern Mose die Stiftshütte, das Zelt der Zusammenkunft. Über 140 Mal Ohel Moed, das Zelt der Begegnung. Das war der Tempel Gottes in Israel in der Frühzeit, ein transportabler Elementbau. Interessant, schon vor 3500 Jahren gab es den Elementbau nach göttlicher Anweisung. Und da hat Gott inmitten von Israel gelebt, gewohnt, bis in die Zeit von Salomo. Dann wurde der erste Tempel gebaut auf dem Berg Zion. Aber was hat man eigentlich mit der Stiftshütte gemacht?
Erst hat man sie ja noch aufbewahrt, vor Jerusalem, bevor der Tempel gebaut wurde.
Also man hat sie nach Jerusalem gebracht.
Ja,
dort war sie einige Zeit. Sie war ja, die Stiftshütte hat ja verschiedene Wanderungen durchgemacht. Silo, da war sie besonders lang. Aber als Salomo den Tempel baute, was hat man dann mit der Stiftshütte gemacht? Die hat man nach Jerusalem gebracht. Die wurde nach Jerusalem gebracht. Aber dann steht in der Bibel nichts mehr weiter, was Salomo damit gemacht hätte. In der rabbinischen Tradition wird überliefert, dass Salomo sie in den Tempelberg, im Tempelberg untergebracht hat. Also in unterirdischen Räumen.
Aber die heiligen Gegenstände hat er in den Tempel gestellt.
Ganz genau, ganz genau.
Den siebenarmigen Leuchter.
Ganz genau. Und so ist gewissermaßen die Stiftshütte im ersten Tempel aufgegangen. Und es gibt effektiv verschiedene Stellen in der Bibel, wo auch denn der Tempel später weiterhin gewissermaßen als Zelt bezeichnet worden ist. Zum Beispiel Psalm 27. Gut, der ist noch von David. Da war der Tempel noch nicht gebaut, aber David hat alles bereit gemacht für den Tempel. Und was sang David in Psalm 27? Liest jemand Vers 4 bis 5?
Eines habe ich von dem Herrn erbeten. Nach diesem will ich trachten, zu wohnen in dem Hause des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Lieblichkeit des Herrn und nach ihm zu forschen in seinem Tempel. Denn er wird mich bergen in seiner Hütte am Tage des Übels, er wird mich verbergen in dem Verborgenen seines Zeltes. Auf einem Felsen wird er mich erhöhen.
Ja, merkt man, wie er spricht über den Tempel und spricht über das Zelt, die Hütte. Sein Zelt, ja. Und Holiba heißt mein Zelt in ihr, von Gott aus gesehen. Und dann sagt er übrigens, auf einen Felsen wird er mich erhöhen. Das hat auch eine sehr direkte Bedeutung im Blick auf den Salomo-Tempel, denn das Allerheiligste war ja auf dem Felsen gebaut in der Omar-Moschee heute. Man sieht noch die Spuren davon. Und zwar so, dass das Allerheiligste war etwas mehr als 3 Meter höher als das Heilige. Man ging also vom Heiligtum, der hohe Priester ging über den Scheidevorhang 3 Meter hinauf ins Allerheiligste. Und David sagt, auf einen Felsen wird er mich erhöhen. Das ist gewissermaßen der Zugang in die unmittelbare Gegenwart Gottes. Eben um zu zeigen, das Zelt. Und noch hilft uns das weiter. Es scheint, wir kommen jetzt recht weit weg von Hesekiel 23, aber um die Linie zu zeigen, im Neuen Testament, im Hebräerbrief, wird doch über den Tempel und Opferdienst damals gesprochen. Es wird erklärt, wie nun Jesus Christus durch sein Opfer diese Opfer erfüllt hat. Aber der Hebräerbrief spricht über den damaligen Tempel und er spricht immer über ihn als die Stiftshütte. Das ist für viele Bibelleser war das immer eine Überraschung. Warum spricht der Hebräerbrief, wenn er über den zweiten Tempel spricht, von einer Hütte, von der Stiftshütte? Nun, die Stiftshütte ist eigentlich aufgegangen in den Tempel. Das muss gesehen werden als eine Einheit, dieses Zelt. Und eben, wie gesagt worden ist, die Tempelgeräte selber wurden von der Stiftshütte in den Tempel getan und die Stiftshütte selber wurde nicht zerstört, sondern wurde in die Untergeschosse des Tempelberges getan. So ging sie gewissermaßen organisch über in den Tempel. Und darum zur Zeit Hesekiels, da sind wir am Ende der ersten Tempelperiode, da nennt er eben das Südreich Oholibah, mein Zelt in ihr. Das hat also Bezug auf den Tempel Gottes. Schauen wir noch Vers 38. Peter, liest du nochmals?
Noch dieses haben sie mir getan. Sie haben mein Heiligtum verunreinigt an selbigen Tagen und meine Sabbate entweiht.
Jawohl. Also Gott beklagt sich ganz speziell darüber, wie eben das Königreich Juda sein Heiligtum beschmutzt und verunreinigt hatte. Also dass mein Heiligtum entspricht mein Zelt in ihr. Ja, und nochmals Vers 39, denn wenn sie ihre Kinder ihren Götzen schlachteten, so kamen sie an demselben Tag in mein Heiligtum, es zu entweihen. Und sie also haben sie getan inmitten meines Hauses. Dann wäre so mein Heiligtum, mein Haus und mein Zelt. Aber das ist alles dasselbe. Aber das Nordreich hieß Ohola, ihr Zelt, weil das Nordreich abgöttische Tempel gemacht hat in Samaria, in Bethel und in Dan. Aber damit hat Gott nichts zu tun. Das ist ihr Zelt. Das sagt nicht mein Zelt, ihr Zelt. Obwohl zum Beispiel das Höhenheiligtum von Dan ist ja in den vergangenen Jahren ausgegraben worden. Und das ist frappant, wie der Altar gebaut ist. Das entspricht alles dem in Jerusalem. Und da wurde auch eine große Plattform gebaut, die ist praktisch quadratförmig. Da war dann das goldene Kalb oben. Kann man heute sehen, die Plattform. Aber warum quadratisch? Natürlich, weil der Salomonische Tempel war ja auch ein Quadrat von 500 mal 500 Ellen. Also alles kopiert und trotzdem eben pervertiert, verdreht und ein Synkretismus. Eben, es ist schon noch etwas von der ursprünglichen Religion da, aber vermischt mit anderen heidnischen Elementen. Und das ist ja in heute. Eben Religionsvermischung, das, wenn man Hans Küng heißt und eben das, alle Religionen toll findet, dann ist man in. Noch vor einigen Jahrzehnten alles, was mit Religion zu tun hatte. Aber heute ist man in, wenn man allen Religionen ein Recht zuspricht und sie versucht sie zu vereinigen. Aber das wurde eben praktiziert im Zehnstämmereich und das bezeichnet Gott als Hurerei in dieser Art und Weise, in dieser schockierenden Art und Weise. Also auch da können wir natürlich ganz direkt den Bezug machen zu dieser ganzen Religionsvermischung, zu Esoterik, zu New Age heute. Hochaktuell, was wir da beschrieben finden. Also es geht nicht darum, dass Hesekiel 23 etwa die Polygamie rechtfertigen würde. Es geht ja um eine symbolische Beschreibung. Gott sieht ja Israel als ein Volk. Mit dem hat er sich verheiratet. Wo und wann? Wann hat Gott sich verheiratet mit Israel? Wo steht das? Steht da wohl etwas von heiraten? Bund schließen, ja. Da können wir doch eine Parallele ziehen zum Ehebund. Aber es ist mir noch zu wenig ausdrücklich. Jeremia 31, wo Gott über den neuen Bund spricht, spricht er auch noch über den alten. Und da finden wir es. Liest jemand Jeremia 31 bis 32.
Siehe, Tage kommen, spricht Jehova, da ich mit dem Hause Israel und dem Hause Juda einen neuen Bund machen werde.
Also Haus Israel ist wieder eine Bezeichnung für die 10 Stämme. Ephraim, Haus Israel, das Gleiche. Und Haus Juda ist eben Juda und Benjamin. Ja, bitte weiter.
Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern gemacht habe, an dem Tage, da ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen, welchen meinen Bund sie gebrochen haben. Und doch hatte ich mich mit ihnen vermählt, spricht Jehova.
Ja, haben wir es doch, oder? Ausdrücklich. Vermählung.
Das steht in der revidierten Übersetzung nicht.
Ja, wie steht's denn?
Da steht, obwohl ich doch ihr Herr war.
Ihr Herr war? Ja gut, aber das ist das Wort Baal. Das heißt eben ihr Ehemann. Ja, da geht natürlich was verloren dabei. Ja, da, und zwar ist es nicht, es ist als Verbform. Also, obwohl ich ihr Ehemann geworden bin, das heißt es eben. Ihr Baal. Baal, das ist die normale Bezeichnung für Ehemann. drückt noch heute in modern Hebräisch. Baali ist mein Ehemann, aber das heißt gleichzeitig mein Herr. Das heißt, in der Sprache selber ist die Stellung von Mann und Frau ist ausgedrückt im Hebräischen. Und das auch in der heutigen Zeit der Emanzipation, das ist in Hebräisch so geblieben bis ins 21. Jahrhundert. Kann man nichts ändern. Gut, das ist auch gut so, wenn man das richtig versteht. Und so wird deutlich, der Bund am Sinai war ein Ehebund mit Israel. Aber da sehen wir bereits, Gott wird dann in der Zukunft wieder mit Israel einen Bund schließen. Das heißt, Israel wird auch in der Zukunft wieder Gottes Frau werden. Aber im Moment ist durch diesen Ehebruch ist Israel auf die Seite gestellt worden. Aber mit dem neuen Bund gibt es wieder eine neue Vermählung. Ich meine, das gibt es effektiv in gewissen Fällen, dass eine Ehe geschieden worden ist und dass die wieder später zusammengekommen ist. Aber da musste wieder eine neue Heirat gemacht werden, durchgeführt werden. Und das macht Gott mit Israel. Das ist ganz eindrücklich. Unter dem Gesetz Mose war das ja verboten. Wenn eine Frau geschieden wurde, dann ist sie mit einem anderen Mann gegangen, dann durfte sie nicht wieder die Frau des Ersten werden. Und dadurch sollte auch eine oberflächliche, schnelle Scheidung eben etwas gebremst werden. Aber Gott sagt quasi, ich mache aber mit euch etwas, was eigentlich unter dem Gesetz Mose nicht möglich war, dass ich euch wieder annehmen werde. Darum der neue Bund und der alte Bund. Aber sehen wir, Gott hat diesen Bund geschlossen mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda. Das eine Volk, aber der Riss war schon sehr früh da zwischen diesen beiden Gruppen. Und das wird nun hier aufgesplittert, könnte man sagen, bildlich in Ohola und Oholiba.
Aber das war diese allererste Bundschließung nicht da, wo Abraham diese Tiere zerteilen musste. Wo war dieses Kalb und diese Taube?
Ja, aber das war der Abrahamsbund. Es gibt ja eine ganze Reihe von Bündnissen durch die Bibel hindurch. Der erste Bund war im Paradies, der Bund mit Adam. Denn in Hosea 6, Vers 7 heißt es ausdrücklich, Adam hat den Bund Gottes gebrochen. Die Abmachung dort war ein Bund. Dann später haben wir bei Noah, nach der Sintflut, den noachidischen Bund. Der wurde geschlossen mit allen Menschen, mit der ganzen Erde und solange die Erde existiert. Aber dieser Bund gilt zum Beispiel auch noch für uns heute. Für alle Menschen.
Der kann ja auch von Menschen eigentlich nicht gebrochen werden, gell?
Weil Gott hat ihn solange wie die Erde existiert, soll dieser Bund gelten. Und der Regenbogen ist das Zeichen dieses Bundes. Also, das wäre der noachidische Bund, der umfasst zum Beispiel, nur um etwas herauszunehmen, das Recht auf Todesstrafe. Denn Gott sagt im noachidischen Bund, wer Menschenblut vergießt, durch den Menschen soll sein Blut vergossen werden. Damit hat Gott also der Obrigkeit das Schwert in die Hand gegeben. Damit eigentlich auch das Mandat für militärische Gewalt. Aber natürlich nicht, um Gewalt anzutun, sondern ein Staat hat das Recht, sich zu verteidigen. Darum hat die Obrigkeit das Schwert. Und das wird im Neuen Testament, Römer 13, wieder aufgenommen. Und es wird gesagt, denn die Obrigkeit trägt das Schwert nicht umsonst. Das geht zurück auf den noachidischen Bund. Wird also nicht aufgehoben durch irgendwelche späteren Bündnisse. Dann kommen wir zum Bund Abrahams. Und dieser Bund hat eigentlich verschiedene Phasen. Und das, was Sie jetzt gerade erwähnt haben, 1. Mose 15, das war der einseitige Bund mit Abraham. Denn Abraham schlief und Gott schloss den Bund mit ihm. Das ist ein Segensbund, dass Gott durch den Messias schließlich den Segen geben wird. Auch dieser Bund ist gültig. Und eben später kam der Bund am Sinai. Der war zweiseitig. Aber der Bund vom Sinai hat den abrahamitischen Bund nicht aufgelöst. Glücklicherweise. Sonst hätte Israel keine Chance mehr. Denn die Tatsache, dass Israel heute wieder im Land ist, ist allein aufgrund des Bundes mit Abraham. Gott hat gesagt, ich werde deiner Nachkommenschaft dieses ganze Land geben, vom Strom Ägyptens bis zum Euphrat. Und das war einseitig. Unabhängig von der Verantwortung Abrahams hat Gott das versprochen. Und darum ist Israel heute im Land. Nicht, weil sie 2000 Jahre so gut waren, viel besser als die anderen Völker, sondern weil Gott sein Versprechen an Abraham wahrmacht. Durch den Sinai-Bund haben sie nämlich alles verloren. Gott sagt, wenn ihr nicht an meinem Wort festhält, wenn ihr diesen Bund nicht einhaltet, dann werde ich euch aus dem Land hinauswerfen. Und das ist geschehen. Also der Sinai-Bund hat sie verworfen, aber durch den abrahamitischen Bund, der wieder in Gottes weiser Vorausschau vor dem Bund vom Sinai geschlossen war, war bereits die Gnade und die Rückführung inbegriffen.
Moshe, ich habe die Frage zu diesem Eheverhältnis zu Israel. Sehen wir das im Lied der Lieder in der Sulamit?
Ja, klar. Und wie schön.
Ja, rückläufig ja, aber jetzt wieder in Bezug auf die Offenbarung hin, auf die 144.000.
Beides. Das Hohe Lied hat verschiedene Ebenen. Im Hohen Lied sieht man ganz schön die ganze Geschichte von Israel, vom Auszug aus Ägypten an. Bis zum Ende. Und das Hohe Lied hat auch gesamthaft eine prophetische Bedeutung, die eben auf das zukünftige Israel hinweist, auf den Überrest Israels, der dann wieder mit Gott vermählt wird. Salomo und Sulamit.
Ist das eine neue Ehe oder wieder Aufleben der ersten Ehe?
Nein, eine neue Ehe. Und zwar Hosea 2, dort haben wir sogar die neue Verlobung. Diese neue Ehe geht Gottes Verlobung. Hosea 2, Vers 19. Liest du gerade?
Tut mir fällt die Bibel auseinander. Tut mir leid. Beide zu Hause und hab doch eine aus dem.
Also, ich werde dich nicht mehr in Verlegenheit bringen. Jemand anders?
Wenn du Geduld hast, ich bin.
Nein, ich habe keine Geduld.
Kapitel 2,
gut. Hast du es? Ja, gut. Also dann.
2, Vers
19.
Denn ich will die Namen der Bale von ihrer Munde.
Du hast eine andere Zählung.
Ich glaube, ich lasse es.
Ja, gut, also wer die gleiche Zählung hat wie ich, und ich will dich mir verloben.
Und ich will dich mir verloben in Ewigkeit, und ich will dich mir verloben in Gerechtigkeit und in Gericht und in Güte und in Barmherzigkeit, und ich will dich mir verloben in Treue. Und du wirst Jehova erkennen.
Jawohl. Schön, oder?
In Vers 18 steht, du rufst meinen Mann und du rufst mich, es kommt also der Tag, und du rufst mich nicht mehr mein Baal. Und sie sagten doch vorhin, dass das das Wort für Ehemann sei.
Ja, ganz klar.
Was ist jetzt da für ein Unterschied?
Das Schlimme ist ja, das Wort Baal bezeichnet ja den kananitischen Blitz- und Regengott. Und dadurch, dass eben Gott im Hebräischen Baali genannt werden konnte, haben die durch das gleiche Wort haben sie die Verehrung Gottes, des wahren Gottes, mit dem Baalskult verbunden. Und dann sagt Gott, nein, du wirst mich dann nicht mehr so nennen, gewissermaßen, dass dieser Anklang an die Götzen entsteht. Aber im normalen Sprachgebrauch war eben Baali ganz normal der Ausdruck für Ehemann, für meinen Ehemann. Und das wurde in Israel eben verdreht. Ich meine, etwas Ähnliches haben wir mit dem Problem des Namens Allah. Als die Bibel auf Arabisch übersetzt wurde, muss man sich fragen, wie soll Gott genannt werden auf Arabisch? Man hat sich entschieden, den gleichen Namen zu benutzen, den die alten arabischen Stämme schon gekannt haben für einen ihrer Götter, Allah. Und dadurch entsteht natürlich eine Doppeldeutigkeit. Wenn man auf Arabisch mit einem, wenn ein arabischer Christ mit einem arabischen Moslem spricht, dann spricht er über Allah. Das gleiche Wort, aber er meint einen anderen Gott als der andere. Aber das ist noch nicht so klar in der Diskussion. Oder ich meine auch, ein Araber mich fragt, gefährlich, wie geht es dir? Und dann sage ich, Hamdullahi, Gott sei Dank, also Allah sei Dank. Aber ich meine dann den Gott der Bibel und er meint den Gott des Koran. Und das ist ein echtes Problem. Also manche bedauern, dass man den gleichen Namen benutzt haben. Andere finden, nein, es ist gut, so kann man einfach mal zuerst über Gott reden und dann am Schluss erklären, was man unter diesem Wort Gott dann versteht. Aber das ist das gleiche Problem eben mit diesem Wort Baal, was so und so verwendet werden konnte. Und darum eben Hosea 2, du wirst mich nicht mehr nennen mein Baal, also mein Ehemann, oder eben, es kann gleichzeitig bedeuten, quasi mein Götze, oder? Gut, jetzt sollten wir Pause machen. Viertelstunde, oder? Das reicht. Zweite Mose nicht deutlich. Dort wird der Götzendienst Israels in Ägypten nicht deutlich. Da geht es um ihre Unterdrückung und Sklaverei. Aber da haben wir es klar in Vers 3, und sie hurten in Ägypten. Und es kommt das Kapitel durch wiederholt vor. Aber wir sehen die Spuren im zweiten Buch Mose nach dem Bundesschluss mündlich. Der Bund wurde ja zuerst mündlich geschlossen und dann schriftlich. Und zwar hat Gott ja die 10 Gebote hörbar verkündigt auf dem Horeb. Israel hat dreimal gesagt, alles, was der Herr gebietet, wollen wir tun. Und noch bevor dann die schriftliche Urkunde in doppelter Ausführung, das war ja ein Vertrag, und darum 2 Tafeln. Das war nicht eine Hälfte der Gebote auf dem einen und die andere auf der anderen Tafel, sondern in doppelter Ausführung für jede Partei eine Tafel, so wie wir Verträge auch heute abschließen, in 2 Exemplaren. Aber noch bevor die Tafeln kamen, hat Israel das goldene Kalb gemacht. Und das war ja eine Übernahme von dem Apis-Stierkult aus Ägypten. Ein Fruchtbarkeitskult. Und da sehen wir, was die eben von Ägypten her schon mitgebracht haben. Das war Ehebruch, noch bevor es schriftlich dokumentiert war. Ich weiß, ich kenne nicht das deutsche Recht, aber in der Schweiz ist das so, das mündliche Ja vor dem Standesamt ist gesetzlich bindend. Nicht die Unterschrift. Die ist nur noch die Bestätigung. Aber die Ehe ist geschlossen mit dem mündlichen Ja. Interessant, oder? Das heißt, wenn jemand Ja gesagt hat, noch nicht unterschrieben, der kann nicht mehr zurück. Die Ehe ist geschlossen. Ja, aber das war genau die Situation. Das Volk hat bereits Ja gesagt. Und noch bevor die schriftliche Urkunde als Bestätigung kam, die beiden Tafeln, haben sie das goldene Kalb errichtet. Und da wieder übrigens Synkretismus. Denn sie haben gesagt, das ist Jahwe, der uns aus Ägypten heraufgeführt hat. Die haben also den Apis-Stierkult mit dem Jahwe-Gottesdienst vermischt. Ja?
Euer Ja sei Ja, das ist biblisch. Auch ohne Unterschrift.
Ja, ja, klar.
Ja, ja.
Ja, ja. Also ihr könnt euch mal erkundigen, wie das in Deutschland ist.
Aber Verträge gelten generell mündlich. Verträge bedürfen in aller Regel, also ein ganz normaler Vertrag bedarf nicht der Schriftform. Der gilt mündlich. Also wenn 2 Kaufleute miteinander einen Vertrag machen, das gilt mündlich.
Ja?
Handschlag. Ja. Handschlag, ja. Nee, auch nicht nur Handschlag, auch so.
Mündliche Abmachung.
Sei denn es gibt ein Gesetz, das schriftlich vereinbart ist, aber generell.
Gut, das Problem ist dann, wenn dann die eine Partei bestreitet, sie hätte jemals das Versprechen gegeben. Darum ist ja das Schriftliche dann wichtig, ja? Als Nachweis. Ah ja, ist aber interessant. Dann ist das also, wäre das bestimmt auch so beim Ehevertrag. Und dann sehen wir, wie diese Hurerei Israels geschehen ist mit Assur und mit Babylon. Das heißt, Israel hat in der Zeit der Könige eben bei der Großmacht Assyrien Zuflucht gesucht, Abkommen gemacht, Tribut bezahlt. Sie haben auch mit Ägypten wieder Unzucht getrieben, haben wir gelesen. Und interessant, es wird ja begründet mit Ägypten, weil das ja ursprünglich in ihrer Jugend geschehen ist. Dort hatte sie schon eine Beziehung, Vers 21. Und du schautest dich um nach der Schandtat deiner Jugend, als die von Ägypten deinen Busen betasteten, um deine jugendlichen Brüste willen. Da war also die Bindung an Ägypten ist geblieben. Und das ist ja interessant. Es ist ja eine psychologische Tatsache, dass die erste sexuelle Beziehung im Leben, die gibt eine ganz tiefe Bindung. Und auch wenn das überwunden wird, bleibt von der ersten Beziehung her, eine Bindung übrig bleiben, die besonders tief war. Und das wird hier mit dieser Stelle bestätigt. Darum ist es uns ja auch klar, warum Sexualität niemals vor der Ehe sein darf. Und eine schwere Sünde ist in Gottes Augen. Gott will, dass eben diese erste Beziehung wirklich in die Ehe hineingehört. Und dort entsteht plötzlich eine Bindung, man kann sagen eine Prägung. Eine Prägung, und die hat lebenslange Bedeutung. Und darum ist ja das so verheerend, der Partnerwechsel nachher. Denn durch den häufigen oder weiteren Partnerwechsel entsteht dann eine Destabilisierung. Eben bis hin zur Unfähigkeit, eine Bindung zu leben, eine Treue zu halten. Aber es hat Gott so eingerichtet, dass bei der ersten Beziehung da eine Prägung entsteht. Das sehen wir hier. Die Prägung ist in Ägypten entstanden und darum hat sie sich immer wieder nach Ägypten zurückgesehnt. Und in der Zeit der Könige tatsächlich, nebst Assyrien, haben sie dann wieder Zuflucht bei der Großmacht Ägypten gesucht. Und dann eben auch die Beziehung zu Babylon. Und mit der Politik war dann auch immer das Interesse für diese Religion. Da sehen wir, wie Religion und Politik auch eng miteinander verknüpft sind. Und das wurde Israel zum Fall, indem sie nicht einfach allein auf den Herrn vertraut haben, sondern Zuflucht da und da durch Abkommen, sich Sicherheit erhofft haben. Das ist ihnen in religiöser Hinsicht immer wieder zum Fallstrick geworden. Das hat sie zur Hurerei geführt. Was auch noch zu erwähnen ist, in Vers 14, kann das noch jemand wiederholen, Vers 14 und 15?
Aber sie trieb ihre Hurerei noch weiter, denn sie sah Männer in Zeichnung an der Wand, Bilder von Chaldäern mit roter Farbe eingezeichnet, gegürtet mit einem Gott an ihren Hüften, herabhängenden Turbanen auf ihren Köpfen, sie alle vom Aussehen hervorragender Kämpfer, ein Abbild der Söhne Babels, deren Geburtsland Chaldea ist.
Und?
16 auch?
Ja.
Und als ihre Augen sie sahen, bekam sie Verlangen nach ihnen und sie sandte Boten zu ihnen nach Chaldea.
Ja, also das ist interessant, diese Szene mit Bildern, die ihre Brunst ausgelöst hat. Und wenn man das vergleicht mit heute, mit der Erfindung der Fotografie, ist ja ein Faktor entstanden, wo das ja völlig verblasst. Ich meine, welche Rolle haben Bilder in der Antike gespielt? Eine sehr untergeordnet. Ein Bild war immer etwas ganz Spezielles. Aber wir sehen hier ein Bild, das Oholibah gesehen hat. Das ist ihr schlussendlich in sexueller Hinsicht, kann man sagen, zum Fallstrick geworden. Und heute wird die Fotografie in einer derart aggressiven Weise auf uns losgelassen. Von daher kann man auch sagen, dass das, was hier Gott in seinem Wort vor 2600 Jahren erwähnt und diese Klippe aufdeckt, hat natürlich höchste Aktualität heute. Denn wirklich das Zeitalter ab der Fotografie, verglichen mit dem, was vorher war, das ist eine Revolution, gerade in sexueller Hinsicht. Man sagt, die sexuelle Revolution ist in den 60er Jahren gewesen, aber eigentlich der große Auslöser oder ein ganz großer Auslöser war die Erfindung der Fotografie. Ja, gut, wir wollen aber noch zu Kapitel 24. Das ist etwas kürzer. Bruno?
Und das Wort Jehovas geschah zu mir im 9. Jahre, im 10. Monat, am 10. des Monats, also Menschensohn, schreibe dir den Namen des Tages auf, dieses selbigen Tages. An diesem selbigen Tage rückt der König von Babel gegen Jerusalem heran.
Ja, stopp mal. Wir gehen gerade Schritt für Schritt vor. Der 10.10. wird jetzt hier so hervorgehoben. Und zwar ist das im 9. Jahr von Hesekiels Zählung, entspricht etwa dem 15. Januar 588. Die jüdische Zeitrechnung ist ja gegenüber unserer verschoben. Darum der 10. Monat fällt auf Januar. Das war der Moment, wo die endgültige Belagerung Jerusalems durch die Babylonier eingesetzt hatte. Und Gott sagt, das ist der ganz entscheidende Tag jetzt. Alles, was wir bisher hatten in Hesekiel, war ja noch vor der Zerstörung Jerusalems. Wir haben gesehen, die erste Belagerung Jerusalems durch Nebukadnezar, die war ja im Jahr 605. Damals wurde Daniel weggeführt, Daniel 1,1. Dann die nächste Wegführung war 597, da wurde Hesekiel weggeführt. Das ist Hesekiel 1,1 und folgende. Und die dritte Wegführung erfolgte dann im Jahr 586, als Jerusalem nach 1,5 Jahren Krieg geschlagen wurde. Aber jetzt beginnt diese letzte dramatische Phase. Und dieser 10.10. wurde sogleich in der Folge zum jährlichen Trauertag. In Sacharja 8 werden ja verschiedene Fastentage erwähnt. Sacharja 7. Schon zur Zeit des zweiten Tempels, da fragen sie Gott, ob sie diese verschiedenen Fastentage, die sie da eingeführt haben, ob sie das so durchführen sollen. Liest jemand Sacharja 7, Vers 3?
Um den Priester des Hauses Jehovas, der Herrscharen und den Propheten zu sagen, soll ich weinen im 5. Monat und mich enthalten, wie ich schon so viele Jahre getan habe?
Vers 5.
Rede zu dem ganzen Volke des Landes und zu den Priestern und sprich, wenn ihr im 5. und im 7. Monat gefastet und gewehklagt habt, und zwar schon 70 Jahre, habt ihr irgendwie mir gefastet?
Jawohl, also schon in der Zeit der Gefangenschaft haben sie also dieses Fasten hier im 5. und 7. Monat angenommen. Das sind alles Hauptereignisse des Unterganges von Jerusalem. Im 5. Monat war nämlich die Zerstörung des Tempels, am 9. Av. Und dieser Tag wird auch heute gefeiert, der 9. Av, denn der zweite Tempel im Jahr 70 wurde genau am gleichen Tag verwüstet. Auch am 9. Av. So ist das der Fastentag bis heute geblieben für den verlorenen Tempel. Es wird hier noch der 7. Monat erwähnt. Das erinnert an dieses Ereignis der Ermordung Gedalias. War auch ein einschneidendes Ereignis beim Untergang von Jerusalem. Und weiter in Kapitel 8, Vers 19 sagt Gott:
Und das Wort des Herrn, des Heerscharen, geschah zu mir also: So spricht der Herr der Heerscharen, das Fasten des 4. und das Fasten des 5. und das Fasten des 7. und das Fasten des 10. Monats wird dem Hause Juda zur Wonne und zur Freude und zur fröhlichen Festzeiten werden.
Jawohl, da haben wir das Fasten im 10. Monat. Und das ist der Beginn der Belagerung. Der wurde als Fastentag eingeführt. Und wir hatten noch den 4., ja? Der 4. Monat erinnert an den Augenblick der Zerstörung der Stadtmauer. Also haben wir die ganz entscheidenden Ereignisse des Unterganges von Jerusalem. Nur einfach, um zu sagen, Gott sagt ihm: Schreib dir den Namen des Tages auf, dieses selbigen Tages, dieser 10.10., das sollte zum Fastentag eben werden für Israel später, weil es so dramatisch war. Weiter, Vers 3, Bruno.
Und rede ein Gleichnis zu dem widerspenstigen Hause und sprich zu ihnen: So spricht der Herr Jehova, setze den Topf auf, setze auf und gieße auch Wasser da rein. Tue seine Stücke zusammen da rein, alle guten Stücke, Lende und Schulter, fülle ihn mit den besten Knochen. Nimm das beste Kleinvieh und auch einen Holzstoß für die Knochen darunter. Lass es tüchtig sieden, dass auch seine Knochen darin kochen. Darum spricht der Herr Jehova also: Wehe, Stadt der Blutschuld, Topf, an welchem sein Rost ist und dessen Rost nicht von ihm abgeht. Stück für Stück hole sie heraus. Nicht ist über sie das Los gefallen.
Ja, bis dahin. Hier haben wir wieder ein Gleichnis. Wir haben ja so viele Gleichnisse gehabt in Hesekiel. Ein Topf, Wasser und Fleisch und Knochen da drin. Der Topf wird aufs Feuer getan und siedend heiß gemacht zum Kochen. Die Symbolik kennen wir von früher her. In Hesekiel 11, da haben die Leute gesagt, es wird sowieso keine Katastrophe werden. Es wird alles noch gut kommen. Jerusalem wird nicht untergehen. Und da lesen wir Hesekiel 11, Vers 3.
Es ist nicht Zeit, Häuser zu bauen. Es ist der Topf und wir sind das Fleisch.
Also, sie ist der Topf und wir sind das Fleisch, haben die Leute gesagt. Sie, Jerusalem, ist der Topf, also die Wände des Kessels, entsprechend den Stadtmauern, den schützenden Stadtmauern. Und drin das Fleisch, das sind die Leute, die Bewohner von Jerusalem. Also es war für sie ein bekanntes Bild, für uns als Abendländer sehr, sehr weit entfernt. Und hier wird dieses Bild übernommen. Gott sagt, setze den Topf auf. Die Leute wussten sofort, was das bedeutet. Das ist Jerusalem. Aber Gott sagt, es ist nicht so, wie sie meinten, dass die Pfanne gewissermaßen das Fleisch schützt vor dem Feuer, dass es verbrannt wird, sondern es soll so durchgekocht werden, dass alles drin gewissermaßen vollständig verkocht. Also Jerusalem wird zum verkochenden Topf für alle Bewohner. Darum wehe der Stadt der Blutschuld. Topf, an welchem sein Rost ist und dessen Rost nicht von ihm abgeht. Der Rost ist das Bild ihrer Sünde. Und das ist so verhaftet am Metall, am Eisen. Man kann diesen Rost gar nicht wegmachen. Und dann Stück für Stück hole sie heraus. Also gewissermaßen, dass niemand als Einzelner einfach so verschont wird. Jeder kommt dran. Und jetzt lesen wir weiter, Vers 7.
denn ihr Blut ist in ihrer Mitte. Sie hat es auf einen kahlen Felsen getan. Sie hat es nicht auf die Erde gegossen, dass man es mit Staub bedecken könnte. Um Grimm heraufzuführen, um Rache zu üben, habe ich ihr Blut auf den kahlen Felsen getan, damit es nicht bedeckt würde. Darum, so spricht der Herr Jehova, wehe, Stadt der Blutschuld, auch ich werde den Holzstoß groß machen. Häufe das Holz, zünde das Feuer an, mache das Fleisch gar und lass die Brühe auskochen und die Knochen sollen verbrennen. Und stelle ihn leer auf seine Kohlen, damit sein Erz heiß und glühen werde und seine Unreinigkeit in ihm schmelze, sein Rost vergehe. Die Bemühungen hat er erschöpft und sein vieler Rost geht nicht von ihm ab ins Feuer mit seinem Rost. In deiner Unreinigkeit ist Schandtat. Weil ich dich gereinigt habe und du nicht rein geworden bist, so wirst du von deiner Unreinigkeit nicht mehr rein werden, bis ich meinen Grimm an dir stille. Ich, Jehova, habe geredet. Es kommt und ich werde es tun. Ich werde nicht nachlassen und werde kein Mitleid haben und es mich nicht gereuen lassen. Nach deinen Wegen und nach deinen Handlungen werden sie dich richten, spricht der Herr Jehova.
Jetzt geht das Bild weiter mit dem Kochtopf und wir können es jetzt auf Anhieb verstehen, nehme ich an. Also, alles soll vollständig verbrennen, glühend heiß werden und der Rost, der war ja nicht zu entfernen, aber durch das Gericht geht der Rost, durch das Feuer geht der Rost ab. Das heißt, Gott zeigt, wenn ich das Gericht über Jerusalem so vollständig ausübe, das wird schlussendlich dazu führen, dass Menschen Buße tun und ich dann eben die Sünde wegtun kann. Und das hat auch dazu geführt, dass effektiv in der Verbannung eben Menschen wie ein Daniel, die haben Buße getan, wir haben gegen dich gesündigt, wir haben und so weiter, wir haben übel gehandelt. Das hat Buße ausgelöst. Aber ohne das Gericht über Jerusalem, sagt Gott, der Rost war nicht mehr abzubringen von diesem Topf. Nun, statt der Blutschuld, das hat zum Untergang Jerusalems geführt. Aber wenn wir denken, Jerusalem später im Jahr 70 ging wieder unter. Warum? Weil es die Stadt der Blutschuld war. Mord in dieser Stadt. Aber schauen wir, hier wird speziell gesagt, denn ihr Blut, Vers 7, ist in ihrer Mitte. Sie hat es auf einen kahlen Felsen getan. Sie hat es nicht auf die Erde gegossen, dass man es mit Staub bedecken könnte. Also, Blut, das nach einem Mord versucht man ja, das irgendwie zuzudecken, die Spuren zu verwischen. Aber Gott sagt, hier hat man ganz offenbar gemordet und man war nicht mal bemüht, die Spuren zu verwischen. Aber wie ist das geschehen bei dem Herrn Jesus? Wo wurde er gekreuzigt?
Schädelstätte.
Ja, Schädelstätte außerhalb, also gerade vor dem Gartentor draußen. Das war in einem ausgedienten Steinbruch. Golgatha war ein ausgedienter Steinbruch und da haben dann die Römer Kreuzigungen durchgeführt. Das heißt, der Jesus ist effektiv gekreuzigt worden auf einem Felsen und sein Blut ist auf einen Felsen geflossen und nicht irgendwie auf Erde, oder so, dass die Spuren dann schnell verschwunden wären, auf einen Felsen. Und darum hat diese Stelle natürlich einen doppelten, ganz tiefen Sinn. Das ist auch schlussendlich der Grund geworden für den Untergang Jerusalems im Jahr 70. Das Blut Jesu auf dem Felsen. Aber es hat eine wunderbare Bedeutung. Das Blut ist auf dem Felsen geflossen. Sie haben gar nicht bemüht, das zu verdecken, denn sie dachten, sie haben argumentiert, das ist ein falscher Messias und der muss sterben. Aber Gott wird genannt im Psalm 89 der Fels. Und zwar der Fels meines Heils. Psalm 89. Vers 26.
Er wird mir zurufen, mein Vater bist du, mein Gott und der Fels meiner Rettung.
Ja, der Fels meiner Rettung oder der Fels meines Heils. Das ist Gott, ein Name für Gott. Und so ist der Herr Jesus effektiv zum Fels unserer Rettung geworden, indem sein Blut auf den Felsen geflossen ist. Und das wiederum muss man sehen in Parallele zum Allerheiligsten, denn der hohe Priester, der das Blut des Opfers am Versöhnungstag 7-mal vor die Bundeslade sprengte, der hat das immer auf den Felsen gesprengt. Das Blut auf dem Felsen, das Blut des Erlösers. Aber hier in Hesekiel 24 haben wir die Seite der Verantwortung. Jerusalem, die Stadt des Blutes, sie muss gerichtet werden. Aber andererseits sehen wir, gerade dadurch, dass das Blut, durch das geflossene Blut auf dem kahlen Felsen, ist uns das Heil geworden. Ja, fahren wir weiter. Vers 15.
Und das Wort Jehovas geschah zu mir also, Menschensohn, siehe, ich nehme die Lust deiner Augen von dir weg durch einen Schlag. Und du sollst nicht klagen und nicht weinen und keine Träne soll dir kommen. Seufze, schweigend, Totenklage stelle nicht an. Binde dir deinen Kopfbund um und ziehe deine Schuhe an deine Füße und deinen Bart sollst du nicht verhüllen und Brot der Leute nicht essen.
Nur mit, oder? Ja, ja, bis zum Schluss.
Und ich redete zu dem Volke am Morgen und am Abend starb meine Frau. Und ich tat am Morgen, wie mir geboten war. Da sprach das Volk zu mir, willst du uns nicht kundtun, was dies uns bedeuten soll, dass du so tust? Und ich sprach zu ihnen, das Wort Jehovas ist zu mir geschehen. Also, sprich zum Hause Israel, so spricht der Herr Jehova. Siehe, ich werde mein Heiligtum entweihen, den Stolz eurer Stärke, die Lust eurer Augen und das Verlangen eurer Seele. Und eure Söhne und eure Töchter, die ihr zurückgelassen habt, werden durchs Schwert fallen. Dann werdet ihr tun, wie ich getan habe. Den Bart werdet ihr nicht verhüllen und Brot der Leute nicht essen. Und eure Kopfbunde werden auf euren Häuptern sein und eure Schuhe an euren Füßen. Ihr werdet nicht klagen und nicht weinen, sondern werdet hinschwinden in euren Missetaten und seufzen einer gegen den anderen. Und so wird euch Hesekiel zu einem Wahrzeichen sein. Nach allem, was er getan hat, werdet ihr tun. Wenn es kommt, dann werdet ihr wissen, dass ich der Herr Jehova bin. Und du, Menschensohn, siehe, an dem Tage, da ich von ihnen wegnehmen werde, ihre Stärke, die Freude ihrer Pracht, die Lust ihrer Augen und die Sehnsucht ihrer Seelen, ihre Söhne und ihre Töchter, an jenem Tage wird ein Entronnener zu dir kommen, um es deinen Ohren vernehmen zu lassen. An jenem Tage wird dein Mund aufgetan werden gegen den Entronnenen und du wirst reden und nicht mehr verstummen. Und so sollst du ihnen zu einem Wahrzeichen sein und sie werden wissen, dass ich Jehova bin.
Also, diese Zeit wird jetzt ganz schlimm für Hesekiel. Dieser 10.10. war der Beginn der endgültigen Belagerung. Die falschen Propheten haben immer gesagt, Friede, Friede, es kommt schon gut. Ja? Und der unangenehme Jeremia in Jerusalem hat dauernd gesagt, es wird untergehen. Und Hesekiel, 1000 Kilometer entfernt, sagt, jetzt, das ist der entscheidende Tag, es kommt. Ja, und dann sagt Gott, jetzt wird deine Frau sterben. Und du darfst keine laute Wehklage halten über sie. Und zwar nennt Gott, Frau Hesekiel, die Lust oder die Freude deiner Augen in Vers 16 und in Vers 21. ein schöner Ausdruck. Das zeigt, Hesekiel hatte Freude an seiner Frau. Ganz wichtige Sache. Gott nennt seine Ehefrau die Freude deiner Augen. Es ist wichtig, dass ein Mann Freude hat, wenn er seine Frau sieht. Und Gott sagt, ich nehme sie dir weg. Und das hat Bezug auf was? Wofür soll das ein Symbol sein für die Juden in Babylon?
Weil das Heiligtum jetzt weggenommen
ist. Der Tempel. Ja. Also Frau Hesekiel symbolisiert den Tempel. Vers 21. Siehe, ich werde mein Heiligtum entweihen, den Stolz eurer Stärke, die Lust eurer Augen. Und Vers 25 nochmals. Die Freude ihrer Pracht, die Lust ihrer Augen. Eben mit Bezug auf die Frau in Vers 16, ich nehme die Lust deiner Augen von dir weg. Also Gott will Hesekiel deutlich machen, wie schlimm es für ihn ist, dass der erste Tempel untergehen sollte, der salomonische Tempel. Das war für Gott so wie der Verlust für Hesekiel, seine Frau sterben musste, so plötzlich. Durch einen Schlag, das heißt ohne lange Krankheit, plötzlich aus dem Leben gerissen. Und das ist ja neutestamentliche Sprache. Ein Mensch, eine Frau wird verglichen mit dem Tempel. 1. Korinther 6. Also auch ihr Körper, oder? Wenn ihr sagt, die Lust deiner Augen, das hat Bezug auf ihren Körper. Und da lesen wir in Vers 19, 1. Korinther 6, 19. Wer liest?
Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt? Dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott mit eurem Leib.
Ja, Gott betrachtet jeden von uns als Tempel Gottes. Der Körper, der Tempel des Heiligen Geistes. Das hat natürlich Auswirkungen in unserem ganzen Verhältnis zum Körper. Wenn wir wissen, dass Gott uns als Tempel sieht, ja, dann kann man sich beim Waschen wieder an solche Stellen erinnern. Wisset ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist? Eine ganz andere Beziehung zu sich selbst. Und da sehen wir auch, dass im Pietismus, wo der Körper je nach Richtung eben so als etwas Minderwertiges betrachtet wurde, das war absolut nicht biblisch. Und das kam ja aus den mystischen Tendenzen. Der Pietismus hatte viel Mystik drin. Und das kommt eigentlich aus dem Heidentum. Nebst all dem Guten im Pietismus, muss man ganz klar sagen, es hat ganz viele schlechte Dinge gehabt, die eigentlich heidnisch sind. Gottes Wort gibt uns eine ganz andere Beziehung zu unserem Körper. Also der Tempel des Heiligen Geistes. Und die Hesekiels Frau musste den salomonischen Tempel in seiner ganzen Pracht und in seinem ganzen Wert für Gott darstellen. Warum durfte Hesekiel nicht laut klagen? Weil an dem Tag, wo der salomonische Tempel zerstört werden sollte, da würden die Juden auch nicht laut klagen. Warum eigentlich nicht? Einen ganz einfachen Grund. Sie wurden ja dann nach Babylon deportiert. Und wenn die Besatzer damals, die Babylonier, gesehen hätten, wie sie laut klagen, das hätte ihnen nur wohlgetan. Also gerade gegenüber ihren Feinden, um ihnen nicht diese Freude zu machen, sollten sie eben nur ganz leise klagen. Und Hesekiel musste das quasi vorspielen und musste schon an dem Tag, an dem Abend, nur leise klagen.
Mit seinem Priesterstand
Nein, 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 gar nicht. Gar nicht. Nein, nein, nein. Wieso denken Sie, dass...
Als Aaron, als sein Sohn gestorben ist zum Beispiel, durfte der auch nicht klagen. Und ich habe das also...
Gut, aber dort ging es ja sowieso um ein Gericht über die Söhne.
Aber ist nicht irgendwo auch geschrieben, dass eben Priester, die in der Richtung dienen, sich in gewissen Dingen anders verhalten müssen, dass sie zum Beispiel eben nicht trauern dürfen wie andere?
Nein, sie sollten nicht unnötigerweise zu Toten hingehen.
Das darf niemand, gell?
Ja gut, man durfte schon, aber dann war man verunreinigt, dann musste man das Reinigungsprozedere durchmachen. Aber Priester waren da... zu mehr verpflichtet, aber das hat also mit der Trauer überhaupt nichts zu tun. Und es ist ja auch so, die Priester waren ja nicht irgendwie, hatte die Ehe nicht weniger Bedeutung als bei den anderen. Das ist ja ganz wieder interessant zu sehen, die ganze Idee von Zölibat, das kennt man in der Bibel überhaupt nicht. Im Alten oder Neuen Testament, dass irgendwie die Ehe etwas Minderwertiges wäre. Und so war das ganz normal, dass die Priester heirateten. Aber zum Beispiel wird gesagt, ein Priester sollte eine Jungfrau heiraten. Also niemals jemand, die nicht mehr Jungfrau war. Also in der Hinsicht gab es gewisse Einschränkungen, aber nie irgendwie, dass die Ehe abgewertet wäre. Und im Christentum, diese ganze Eheabwertung kommt wieder aus dem Heidentum. Denn aus der griechischen Philosophie, dort findet man diesen Gedanken, dass der Minderwertigkeit der Materie und damit des Körpers.
Kommt es nicht aus, von der Paulusstelle ableiten, im Korintherbrief, wo er sagt, es ist besser, wenn sie bleiben wie auch ich?
Ja gut, die Ehelosigkeit wird im Neuen Testament schon erwähnt, 1. Korinther 7, als eine persönliche Entscheidung, um mehr Zeit zu haben für die Arbeit des Herrn. Aber sie hat ganz deutlich gesagt, das ist nur für die, die diese Gabe von Gott haben. Und das heißt, das sind solche, die nicht brennen. Wer aber gewissermaßen die Sexualität als ein Brennen empfindet, da wird gesagt, nein, dann soll man nicht auf die Ehe verzichten. Also es wird gesprochen von einer Gabe des Heiratens, von einer Gabe des Nichtheiratens, aber kein Gedanke, dass die Ehe irgendwie minderwertiger wäre. Das kam eben erst später immer mehr auf. Im zweiten Jahrhundert war das so, man sagte, wenn ein da kam ja schon der Gedanke vom Priester auf, auch das war ja schon unbiblisch, dass gewisse sind Priester und andere nicht. Die Bibel sagt, alle sind Priester, aber da hat man schon gewisse Priester gehabt, die das Abendmahl ausgeteilt haben. Und wenn die in der Nacht vorher mit ihrer Frau sexuelle Gemeinschaft hatten, dann waren sie gewissermaßen unrein, um das Abendmahl auszuteilen. Und darum hat man gesagt, also in der Nacht vorher dürften sie keinen Verkehr haben. Und dann haben wir das weiter ausgedehnt, ja nein, nicht nur dann, sondern eigentlich immer. Und dann hat das quasi zu sogenannten platonischen Ehen geführt, also dass Priester in einer Ehe waren, aber sie hatten überhaupt keinen Verkehr mehr gehabt. Und dann ist das Zölibat entstanden. Da sollen sie auch gar nicht heiraten. Aber es kommt alles aus dem Heidentum, hat mit der Bibel überhaupt nichts zu tun. Gut, also, aber solche Stellen helfen eben, diese positive Haltung zu Ehe und zur ehelichen Gemeinschaft zu haben. Und das brauchen wir in einer Zeit, wo die Sexualität pervertiert wird. Denn das Positive müssen wir sehen, damit wir diesem zerstörerischen Vertreten den Rücken zukehren können. Und auch unsere Kinder, die müssen von uns eine positive Sicht des Guten vermittelt bekommen. Und dann kriegen sie die Kraft, um das Negative, das Üble eben auch wirklich als etwas Übles zu sehen. Aber das ist eben das göttliche, biblische Gegengewicht. Ja, also da haben wir gesehen, Hesekiel durfte nicht laut weinen. Es war, wir können da verschiedene Bibelstellen nachschauen, üblich damals eben die Totenklage, dann einen Kopfbund umbinden und die Schuhe abziehen, den Bart verhüllen, also bis da hinauf, als Zeichen der Trauer, und das Brot der Leute, Vers 17, essen. Das heißt, man ging zu den Trauernden nach Hause und hat mit ihnen Brot gegessen. Das war also ein Ausdruck des Beileides. Auf das alles sollte Hesekiel verzichten. Interessant ist die Parallele zum Abendmahl auch da. Denn Brotessen als Zeichen der Trauer um einen Verstorbenen, das war etwas ganz Normales in Israel. Aber mit dem, dass der Herr Jesus das Abendmahl beim Passa eingesetzt hat, es ist ein Gedächtnismahl an seinen Tod. Wir verkündigen seinen Tod. Also auch da besteht mit dieser alten Sitte ein gewisser Zusammenhang. Jetzt kommen wir noch zu den letzten Versen. Gott sagt, es kommt dann der Tag, wo ein Entronnener aus Israel kommen wird und erzählen wird vom Untergang Jerusalems. Und wenn du das dann hörst, in dem Moment wird dein Mund aufgetan werden und du wirst reden und nicht mehr stumm sein. Wie sollen wir das verstehen? Ja, war Hesekiel stumm? Hat doch dauernd verkündigt. Ja, ja, aber wie war das genau? Das hatten wir schon vor langer, langer Zeit gesehen. Ja, aber es ist genau der Punkt. Hesekiel 3, der letzte Abschnitt, 24 bis 27, da haben wir davon gelesen, Hesekiel sollte nur sprechen können, wenn er seine Botschaft weitergab. Und sonst war er immer stumm. Das war natürlich überaus komisch. Also mit dem Mann konnte man nicht übers Wetter reden. Nur diese Botschaft fertig, und sonst war der jahrelang, und zwar 7 Jahre, das war 7 Jahre früher, 7 Jahre stumm. Warum hat Gott das gewählt? Er hat durch ganz unkonventionelle Art zu diesem Volk sprechen wollen, um ihre Herzen zu gewinnen. Darum auch diese vielen Gleichnisse oder auch seine Kurztheater, das waren ja keine eigentlich Theaterstücke, aber ganz kurze Darstellungen, Inszenierungen, um die Aufmerksamkeit eines Volkes zu wecken, das normalerweise gar nicht bereit ist, überhaupt auf Gottes Wort zu hören. Das ist also Gottes Herablassung und eben auch sein Verhalten. War so komisch, um die Leute zu schockieren. Was ist das für einer? Der spricht nur über diese geistlichen Dinge und dann ist er stumm. Und mit dem Tag, wo dann der Entronnene kam, konnte Hesekiel sprechen. Es war nämlich nicht so, dass er sich Mühe gegeben hatte, sonst zu schweigen, sondern Gott hat gesagt, ich binde dich, du wirst gebunden und du kannst nicht sprechen, bis außer eben das, was ich dir auftrage. Und da hat gewissermaßen Gott diesen Mutismus, diese Unfähigkeit zum Sprechen ihm weggenommen, dass er auch wieder übers Wetter sprechen konnte. Aber warum? Der letzte Vers sagt es. Und so sollst du ihnen zu einem Wahrzeichen sein, und sie werden wissen, dass ich der Herr bin. Also auch einerseits dieser Mutismus, 7 Jahre, diese Stummheit, und dann plötzlich die Fähigkeit, wieder zu sprechen, das sollte ein aufrüttelndes Zeichen sein, damit die Menschen seines Volkes den Herrn erkennen. Aber es zeigt, wie Gott manchmal ganz unkonventionell zu uns sprechen will, wenn wir anders nicht mehr hören. Aber wenn es solche Mittel braucht, ist es also nicht ein Zeichen von unserer hohen Geistlichkeit. Wenn Gott unkonventionell werden muss, ist es ein Zeichen, weil Gott sieht, die sind wirklich so verbohrt und verstockt. Die hören ja nicht einmal auf das Wort schlechthin. Ja, gut, damit wären wir am Ende des ersten Teils von Hesekiel. Gibt es noch eine wichtige Frage? Ja?
Erwartet, wer da kommen soll?
Ah, irgendein Entronnener. der die Zerstörung Jerusalems überleben würde, der würde dann nach Babylonien flüchten und dort erzählen, was geschehen ist.
Mit der Stiftshütte, hat man die gefunden oder nicht?
Ah, in den, ja, das ist natürlich eine interessante Frage. Wenn die im Tempelberg gelagert ist. Es ist so, der Tempelberg konnte ja in den vergangenen 2000 Jahren nie untersucht werden. Außer im 19. Jahrhundert. Die Türken herrschten ja damals über das Osmanische Reich und die Wasserversorgung Jerusalems war so katastrophal, dass sie die Engländer bitten mussten, könnt ihr uns die Wasserversorgung renovieren? Und da hat die Royal Engineers, die haben gesagt, ja gut, das machen wir. Und die haben dann einen englischen Ingenieur geschickt und der hat gesagt, ja gut, also zuerst muss ich mal alles anschauen in Jerusalem. Oben und unten, da müssen wir das ganz genau festhalten und dann können wir das machen. Und zum ersten Mal in 2000 Jahren, seit der Zerstörung des Tempels, hat jemand systematisch Untergrundstrukturen des Tempelberges untersucht. Das war Warren und Wilson. Und die haben das alles wunderbar festgehalten. Wir haben also ihre Werke noch aus dem 19. Jahrhundert. Das ist eine unschätzbare Quelle von Wissen über den Tempelberg. Die haben 37 Untergrundstrukturen untersucht. Ich kann vielleicht nächstes Mal noch ein Bild zeigen von einer Darstellung, die sie gemacht haben. Dass man ein bisschen sieht, wie es im Tempelberg aussieht. Die haben 37 Untergrundstrukturen festgehalten und es gibt natürlich noch viel mehr. Also, aber seither hat niemand mehr Forschungen machen können und die israelische Regierung macht das ja auch nicht, weil es sofort Krieg geben würde. Es gibt ja schon Krieg, wenn ein Politiker auf den Tempelberg hinaufgeht, um einmal zu sagen, was macht ihr da alles kaputt? Das war ja mit Sharon der Fall im Herbst letzten Jahres. Also darum, der Tempelberg ist noch zu sehr unerforscht. Also da könnte noch einiges ans Licht kommen, wie zum Beispiel die Stiftshütte oder die Bundeslade, der goldene Leuchter von Mose und so weiter.
Aber die Engländer haben nichts gefunden.
Nein, nein, nein. Gut, aber sie haben auch nur Strukturen gerade direkt unter dem Tempelberg, also nicht weitere Stockwerke tiefer.
Gibt es da Zugänge und Stockwerke?
Ja gut, da weiß man eben auch zu wenig. Da weiß man auch zu wenig. Aber was sie entdeckt haben, ist sensationell. Zum Beispiel haben sie auch den Untergrund gefunden unter dem Haus der Priester, wo sie schliefen im Tempel. Die Wohnung im Haus des Vaters, oder? Gewissermaßen. Da sagt der Talmud, unten im Tempelberg gab es eine Mikwe, ein Ritualbad. Wenn zum Beispiel ein Priester nachts im Schlaf einen Erguss hatte, dann war er rituell unrein. Dann musste er dann sofort runtergehen in den Tempelberg und sich dort baden und dann den Tempelberg verlassen. Und man hat diese Untergrundstruktur gefunden, genau exakt an der Stelle, wo das Priesterhaus war. Also schon ganz sensationell, was man bisher kennt, aber was man noch kennenlernen könnte, das wäre großartig. Ja, das waren aber die Rabbis Goren und noch einer, die haben 81, 82 haben die gegraben. Aber nicht unter dem Felsen, sondern die haben durch das Warren-Tor vom rabbinischen Tunnel her, da wollten sie eindringen. Aber die sind nicht so weit gekommen. Die wollten die Bundeslade holen.
Die gesamte Dokumentation hat es so dargestellt, das war wohl ein englischer Archäologe, der dort auch tätig sein durfte, aber der hat dann heimlich gegraben, nachts, mit Picking wollten die da aufhacken und durch den Lärm hat es ein
Araber angelockt, der hat es dann gesehen und hat das gedacht, er sieht Geister, nicht weil es so im Schein
war. Ah gut, ja, das, jetzt erinnere ich mich. Das ist später nochmals geschehen, aber das war in der Nähe der Via Dolorosa. Also auch nicht unter dem Felsen. Aber wurde ein Name genannt?
Das Geheimnis der Bundeslade hieß diese Sendung. Aha. Und das spielte sich im unterhalb des Tempels.
Ja, ja, ja. Aber wurde ein Name genannt von diesem Engländer?
Fällt mir leider nicht mehr ein. Ja. Den Namen kann ich mich nicht mehr erinnern.
Aber wurde nicht Rittmeier erwähnt?
Glaube ich.
Ja. Ja, jedenfalls, er war es auch nicht, der diese geheime Graben gemacht hätte.
Trotzdem meine Frage zu diesem rituellen Bad.
Ja.
In dem Buch von Martin Buber, die Erzählung der Chassidin,
ja.
Da wird immer berichtet, dass diese Tzadiks, also diese Priester, in Anführungszeichen, oder Leiter, dass die immer diese, also jeden Tag ein rituelles Tauchbad nahmen. Mhm. Die haben Sommer wie Winter, jeden Tag, egal ob die mussten das Eis aufschlagen, haben in sich immer total, sind die getaucht in diesem Bad. Ist das womöglich historisch der Bezug mit diesem rituellen Bad, oder?
Ja, das geht auf die Bibel zurück. Denn die Tauchbäder werden ja in 3. Mose 15 und 4. Mose 19 gelehrt. Also das gehört zum Alltagsleben. Und man hat ja unzählige solche Bäder auch in Israel ausgegraben aus der Zeit des Zweiten Tempels.
Und das war aber Reinigungszeremonie.
Ja, ganz genau. Vollständig untertauchen. Dreimal. Aber das geht zurück auf den Bibeltext selber. Und der Hebräerbrief sagt ja, gewissermaßen zum ABC des Judentums gehört die Lehre der Waschungen. Das sind, Hebräer 6, Vers 1, das sind diese Tauchbäder. Gut, wir sollten zum Schluss kommen.